Morgen, lieber Stefan.
Hallo, lieber Wolfgang. Ja, genau, guten Morgen. 9.30 Uhr ist es so ungefähr, ein bisschen später.
Ja, ein bisschen haben wir uns schon verquatscht hier, genau. Geht's dir gut?
Sehr gut. Ich freue mich, dass wir jetzt ja doch nach ein paar Monaten Pause noch einen Podcast in diesem Jahr hinbekommen.
Ja.
Und ja auch direkt den ersten guten Vorsatz fürs nächste Jahr mitnehmen, nämlich, dass wir ihn da dann wieder regelmäßig machen.
Absolut regelmäßig machen und ja, vielleicht auch ein bisschen auffrischen. Wir haben ja schon ein paar Ideen, wie wir das machen werden. Also ich freue mich auch total drauf. Ich denke, wir werden sicher auch wieder spannende Gäste haben und ja, auch ein paar Themen vielleicht mal ein bisschen tiefer und stärker recherchieren. Auch dort haben wir ja schon ein paar Ideen geboren. Also insofern, ich bin in voller Vorfreude auf unsere Ideen und unsere Podcasts in 2025.
Absolut. Jetzt im zweiten Halbjahr 24 waren wir nicht ganz so aktiv. Also beziehungsweise ich glaube, wir waren beide sehr aktiv und deswegen aber nicht so Podcast-aktiv, aber beide so ein bisschen in unseren hauptsächlichen Jobs irgendwie gefangen und beansprucht, was ja auch gut ist. Aber wenn ich mich so an das erste Halbjahr zurückerinnere, dann finde ich, hatten wir doch ein paar ganz spannende Themen. Und vielleicht erinnerst du dich, im Januar, unser allererstes Thema, da haben wir über den Luxusmarkt gesprochen. Die Folge hieß irgendwie der Luxusmarkt und seine Schwierigkeiten oder sowas in der Richtung.
Ja.
Nee, ich sehe es gerade. Gerät der Luxusmarkt 2024 in die Bredouille?
Aha.
Und ich finde, da ist es uns tatsächlich, bisschen Eigenlob hier, ja, da ist es uns ganz gut gelungen, etwas zu antizipieren, was tatsächlich passiert ist. Der ist nämlich ein bisschen in die Bredouille geraten über 24.
Absolut, habe ich auch gelesen und das auch beobachtet. Ich meine, du bist ja eigentlich unser Luxury-Man, ne? Insofern, ich bin da ja nicht so zu Hause. aber deswegen lese ich ja nur darüber und da ist es ja offensichtlich, ne, dass da, ja, also für viele wahrscheinlich ein bisschen unerwartet. Wir wussten es natürlich schon, aber offensichtlich der Markt in die Krise ist. Ja, sag mal, kannst du es irgendwie ein bisschen beleuchten? Warum ist es, also haben wir einfach nur recht gehabt und was ist dabei passiert?
Ja, also zunächst mal haben wir einfach nur recht gehabt. Man muss aber auch sagen, hatten dann noch ein paar andere Leute Anfang des Jahres dann auch recht. Also das ging dann ja so ein bisschen rum. Und ich glaube, es war dann auch gar nicht mehr so viele Leute überrascht, dass es auch so gekommen ist. Die großen Luxuskonzerne haben alle so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit ihrer Bewertung an den Kapitalmärkten und haben auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit ihren großen Brands. Allen voran zum Beispiel Gucci, die ja zuvor unfassbare Erfolgsjahre hinter sich hatten und dann 24 einen ordentlichen Dip gesehen haben, aber auch einige Marken von LVMH oder in meinem Home-Turf Uhren, ne, die nicht nur am Zweitmarkt nachgelassen haben, sondern wo dann auch der Absatz am Erstmarkt zurückgegangen ist. Also viele, viele Negativimpulse. Und an einer Stelle war ich so ein bisschen optimistischer. Ich dachte so, naja, und das ist dann eine Zeit lang so und dann wird es ganz typisch zum Ende des Jahres aber auch wieder positive Impulse geben, weil ne, das ist dann ja so die Zeit der Weihnachtsgeschenke und der Tantiemen und Boni und so weiter und typischerweise erfährt dann der Luxusmarkt in den Wintermonaten häufig einen kleinen Push oder sowas in der Richtung. Bleibt dieses Jahr, ich will nicht sagen komplett aus, aber schon mehrheitlich sehr aus. Was für mich so ein bisschen ein Zeichen ist, dass es doch auch ein strukturelles Thema ist, das sich nicht so ganz schnell erholen wird. Und wenn man so ein bisschen die Berichterstattung dazu verfolgt hat und vielleicht auch die Aktienanalysten und so weiter, dann, glaube ich, schwingen zwei Themen mit, die die Luxusmarken dann vielleicht nach vorne für sich anders lösen müssen. Das eine ist, die vielen, vielen Preiserhöhungen der letzten Jahre deutlich jenseits der Inflation, ohne das Produkt auch selbst substanziell aufzuwerten. Also
ja.
Bisschen salopp an vielen Stellen, kaufe ich exakt das gleiche Teil wie vor 8 Jahren, kostet aber einfach das Doppelte.
Ja.
Das scheint auch dann doch irgendwann Grenzen zu haben. Vielleicht nicht so im Hyperluxus, aber in den nahbareren Bereichen des Luxus scheint das Grenzen zu finden beim Konsumenten und der Konsumentin. Und das Zweite ist, vielleicht haben es dann einige Marken doch in der Verfügbarkeit überdreht. Also wir dürfen nicht vergessen, Luxus hat etwas mit Exklusivität zu tun. Das hat etwas tun, dass die Produkte nicht überall zu bekommen sind und nicht überall verfügbar sind. Und da muss man sich natürlich dann irgendwann mal fragen, wenn ich immer mehr und immer mehr produziere, ob dann das notwendige Verhältnis von Angebot und Nachfrage im Luxusmarkt so ein bisschen kippt. Und ich glaube, aus der Kombination Preiserhöhung ohne Product Updates, Verfügbarkeit ohne Nachfragepush ist so ein bisschen diese Krise entstanden, die dann eben jetzt auch noch nicht um ist.
Ja, Also ich habe zumindest zu einem Teil gelesen, und das müssen wir beobachten, ist, dass die Gen Z nicht so luxusaffin ist. Bislang habe ich das nochmal anders gelesen, aber irgendwie vielleicht ist auch so ein Generationenthema jetzt irgendwann unterwegs. Und da bin ich auch mal gespannt. Ne? Das, was ich gelesen habe, war, dass eben bestehende Kunden tatsächlich nach wie vor ganz gut kaufen, aber einfach keine neuen Kunden mehr heranwachsen. Ne? Und die Gen Z vielleicht in dem Segment dann vielleicht auch nicht so affin ist. Wie gesagt, ich kann es doch gar nicht bewerten. Ich fand es irgendwie ganz interessant. Aber insofern, ich glaube, das ist etwas, was wir mal im Auge behalten und mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Also ich finde es eigentlich ganz spannend.
Den Punkt habe ich auch an verschiedenen Stellen aufgenommen. Ich bin skeptisch. Also den kann ich irgendwie nur so, ich finde den zunächst total nachvollziehbar, weil das ja so auch so Attribute ist, die dieser Generation zugesagt werden. Auf der anderen Seite denke ich, aber der unfassbare Hype um Marken wie zum Beispiel Gucci in den letzten Jahren oder jetzt auch in der jüngeren Zeit Goyard oder sowas in Richtung, der ist ja von jüngeren Generationen ausgelöst.
Ja.
Die müssen ja quasi von einem Jahr auf den anderen ihre Luxusabneigung gefunden haben.
Ja.
Deswegen bin ich, also ich glaube, dass dieses Attribut vielleicht nicht so ganzheitlich auf die jungen Generationen passt. Und damit will ich nicht sagen, dass das sozusagen abzulehnen ist. Also ich glaube, ganz viele ticken so. Ne?
Ja.
Da werden andere Dinge wichtig, aber dann eben nicht alle. Das scheint mir kein eindeutiges Attribut zu sein. Und deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob das zur Erklärung reicht.
Also wir beobachten das weiter und schauen mal, wie sich das weiterentwickeln wird.
Danach hatten wir das Thema Prozesskosten. Wir haben ja schon in 2023 und auch davor einige Folgen zu Kostenkontrolle, Kostenreduktion gemacht, irgendwie die Unternehmen wetterfest machen für, in Anführungszeichen, die Krise. Ja, ich mag jetzt auch nicht permanent von der Krise sprechen, weil das klingt immer noch so einem eindeutigen Event in Time. Ich würde sagen, wir sind ja eher dauerhaft in einer wirtschaftlich schwierigen Phase mit geringer Konsumneigung etc. Dafür müssen sich Handelsunternehmen fit machen und das gilt nach 2023 und Beginn 2024 auch für den Rest von 2024. Also da kann ich nur allen empfehlen, die das nicht getan haben, nochmal in unsere Folgen reinzuhören zum Thema Kostenkontrolle, Cash is King etc. Das wird uns noch ein Weilchen begleiten. Ja, nach wie vor konsolidiert sich der Markt. Nach wie vor werden Spieler rausgedrängt oder müssen den Markt verlassen. Und klar, manchmal ist das Überkommen von Geschäftsmodellen. Aber manchmal ist es auch eine Kombination aus diesem plus geringer Bereitschaft, diszipliniert ihre Kosten und ihr Cash zu führen. Und ich glaube, das Thema bleibt. Also Handelsunternehmen und Marken gerade im Non-Food-Bereich müssen sich weiterhin wetterfest aufstellen.
Ja, ich würde unterstützen das, was du sagst. Gleichzeitig sehe ich noch was, auch kann ich dir was Positives abgewinnen gerade. Also viele Unternehmen haben sich auf den Weg gemacht und arbeiten an diesem Thema. Prozesse schlanker werden und so weiter. Und was ich positiv dazu fügen möchte, ist, somit stellen wir das bei unserer Arbeit fest, dass wir eigentlich immer eine zweite Ebene mitbekommen. Das heißt, die Unternehmen sagen uns, hey, auf der einen Seite wollen wir schlanker werden, wir müssen unsere Kosten in den Griff kriegen, ist vielleicht sogar jetzt auch eine Chance. Also es ist ja auch gut vermittelbar im Unternehmen zu sagen, wir müssen, schaut auf die Krise, ne, die Krise an. Und es ist der Zeitpunkt, jetzt auch die Kosten zu betrachten und uns zu verschlanken. Gut, natürlich, wenn man ausreichend Wasser unter dem Kiel hat, um das eben auch noch tun zu können, da gut dran zu gehen. Also jetzt nicht nur einfach die Kosten rauszuhauen, sondern das eben konstruktiv zu machen. Und die Unternehmen, die das haben, und wir arbeiten mit einigen von denen, die geben uns ein zweites Thema mit und sagen, was uns wichtig ist, dass die Organisation nachher anpassungsfähig wird, dass sie flexibel, dass sie agil wird, dass sie zukunftsorientiert wird, dass die Menschen Lust haben, sich einzubringen, mehr Verantwortung zu nehmen, also auch neue Organisationsmodelle, Stichwort Netzwerkorganisation, agile Netzwerkorganisationen, die werden da gerade mitbearbeitet, was mich in gewisser Form sehr hoffnungsfroh stimmt, dass es vielleicht trotz und aber auch wegen der Rahmenbedingungen einen Impuls gibt, da jetzt wirklich auch ranzugehen und sich zu verändern, aber eben nicht nur die Prozesskosten zu reduzieren, sondern auch eine gewisse Form von Zukunftsfähigkeit herzustellen. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Perspektive. Und das stellen wir gerade bei wirklich vielen fest. Und das würde mich eher hoffnungsfroh stimmen gerade.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Und ich finde, jetzt springe ich in einer Folge, ich überspringe ein Thema, das wir behandelt haben, aber wir sind dann etwas später in einem anderen Thema gelandet, nämlich in der Ambidextrie. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das, was du ja auch zeichnest, nämlich, klar muss man sich krisenfest aufstellen, man muss sich wetterfest machen, man muss über die Kosten nachdenken, über die Prozesse, die Effizienz, aber man muss ja trotzdem auch eine Idee für die Zukunft entwickeln, anpassbar bleiben, flexibel bleiben und auch irgendwann mal wieder in Wachstumsimpulse hineinarbeiten, so würde ich es jetzt mal nennen. Und das haben wir ja auch in zwei Folgen beleuchtet, nämlich einmal ganz theoretisch und einmal praktisch, wie Unternehmen das eigentlich tun, also wie kriege ich es eigentlich hin, gleichzeitig maximale Kosten- und Cash-Disziplin herzustellen, an entsprechenden Effizienzprogrammen zu arbeiten und trotzdem auch einen Teil meiner Organisation damit zu beschäftigen, darüber nachzudenken, was denn nach den schwierigen Jahren kommt und wie dann auch wieder Wachstum nach vorne generiert werden kann und wie dann Ideen entwickelt werden können. Ich fand, das waren zwei super spannende Folgen. Ich würde uns vorwerfen, das war so das Feedback, das ich an der einen oder anderen Stelle bekommen habe, durch das Wort Ambidextrie, da, ne, da sind wir beiden Akademiker vielleicht so ein bisschen.
Wir mögen das.
Wir finden das schön, wenn Dinge schöne Namen bekommen. Ist aber vielleicht nicht jedermanns und jeder Fraus Sache. Aber wenn ich mal sozusagen von dem akademisch komplizierten Namen absehe, ich glaube, es ist super, super relevant.
Ja.
Und ähnlich wie die Themen der Kosteneffizienz, die relevant bleiben, bleibt auch relevant, dass wir nach vorne Ideen entwickeln müssen, wie das Geschäft weitergestaltet wird.
Ja, das Spannende in diesem Thema ist ja auch gewesen, dass es darum geht, wie, das sind ja diese, eben diese Ambidextrie, sind ja diese zwei Systeme, die Beidhändigkeit, dass ich auf der einen Seite tatsächlich mein operatives Geschäft organisiere und möglichst gut mache und gleichzeitig eben eine Fähigkeit entwickle, parallel in die Zukunft zu gehen und zukünftige Konzepte hoch, innovativ, kreativ und so weiter zu entwickeln. Und die Herausforderung ist ja, dass diese beiden Dinge parallel passieren, dass man das in einer Organisation irgendwie schaffen muss. Und wir haben damals uns ja gefragt, was steht denn häufig dort im Wege und was muss man eigentlich dafür tun? Und haben einen, glaube ich, extrem wichtigen Punkt damals diskutiert, dass es um die Wertschätzung beider Systeme geht. Und das ist, glaube ich, etwas, was nach wie vor noch ein anspruchsvolles Thema ist in Unternehmen, nämlich dass diejenigen, die eben operativ arbeiten, ihre MitarbeiterInnen sozusagen entsenden in Kreativteams, sagen, die machen da tolle Sachen, reisen rum und entwickeln Ideen und ich arbeite hier im Operativen und umgekehrt, ne? Dass man irgendwie eine von diesen Teams, die hochkreativ arbeiten dürfen, und losgelöst vom Tagesgeschäft jetzt arbeiten können, irgendwann potenziell eine gewisse Hochnäsigkeit bekommen. Ne? Ach, die denken, arbeiten komplett falsch und so weiter. Und das ist, muss ich schon sagen, nach wie vor ein sehr spannendes Thema, wie man das gut macht. Also ich, ehrlicherweise auch wir haben da rumexperimentiert. Also wir hatten mal Teams tatsächlich irgendwie für 3 Monate wirklich komplett draußen, mit denen wir dann kreativ, aber riesen Spaß gemacht. Die hatten daher keine Lust mehr zurück in ihre bestehende Organisation zu wechseln. Da gab es echte Schwierigkeiten.
Ich finde das sehr menschlich.
Total.
Aber auf der anderen Seite wäre ich ja geneigt zu sagen, ne, also bei einem Job ist es ein bisschen anders als bei einem Hobby. Da hat man immer auch mal einen Tag und ein To-Do dazwischen, das man nicht so liebt. Also ich mag sehr gerne arbeiten. Ich arbeite viel. Ich liebe meine Arbeit. Aber dass ich jetzt jeden Tag alles liebe, was ich so tun muss, damit meine Arbeit gelingt, das könnte ich jetzt nicht behaupten. Und ich würde mich auf das dünne Eis wagen und sagen, das ist ganz normal. Das müssen bitte alle lernen.
Ja, so ist es. Und wir machen jetzt beispielsweise deutlich bessere Erfahrungen, indem wir das tatsächlich nicht mehr Fulltime machen. Trotzdem sagen, diese Teams arbeiten 2 Tage vielleicht die Woche, 2 bis 3 Tage die Woche in dem einen System und die anderen 2 bis 3 Tage die Woche in ihrem Stammsystem, haben aber dann auch die Aufgabe, die Learnings direkt zu übertragen, also als Botschafter zu sein. Und damit diese Art von Wertschätzung auch stattfinden kann, also da muss man ein bisschen rumprobieren. Boah, aber das ist ein sehr spannender Entwicklungsschub, der da gerade passiert, dass man das gerade lernt oder lernen muss auch.
Und ich würde aus meiner geringen Erfahrung, also N gleich eine Handvoll, so viele Unternehmen kenne ich ja jetzt irgendwie auch von innen, nicht aus den letzten Monaten, aber so ein paar. Ich war ja dieses Jahr viel interimistisch und Advisory-Rollen unterwegs und habe ein paar mehr Unternehmen in kürzerer Zeit gesehen. Und das ist mir ganz häufig begegnet. Also finde es spannend, dass sich tatsächlich jetzt könnte ich denken, natürlich, Wolfgang, die haben alle unseren Podcast gehört und jetzt machen die alle Ambidextrie. Vielleicht hat der ein oder andere unseren Podcast auch nicht gehört und macht das trotzdem. Nennt das zwar nicht so, was auch völlig okay ist, aber diese Idee, neben wirtschaftlich disziplinierter Führung des Unternehmens eben auch Raum für die Ideenentwicklung nach vorne zu generieren, sehe ich sich zunehmend durchsetzen.
Ja, insofern, ich glaube, Ambidextrie ist sicher ein Schlüssel, zumindest das, was dahinter steckt, nicht das Wort, aber was dahinter steckt, ein Schlüssel für die Zukunft.
Das glaube ich auch. Also auf jeden Fall für die nächsten 1, 2, 3 Jahre, wo sich die Welt noch so ein bisschen in einem State of Uncertainty bewegt.
Ja, ich habe gerade eine Buchempfehlung. Und zwar,
darf ich einmal vorweg schicken?
Ja.
Das ist jetzt nicht abgestimmt, da haben wir vorher nicht drüber gesprochen oder sowas in der Richtung. Aber ich würde jetzt einmal sozusagen für die breite Öffentlichkeit sagen, jedes Mal, wenn der Wolfgang mir ein Buch empfohlen hat, war das ein Volltreffer. Also ich würde sagen, blind bitte den Buchempfehlungen von Wolfgang folgen. Da ist immer was Spannendes drin, da lernt man immer was. Das würde ich so sagen.
Gut, also diesmal stimmt das vielleicht sogar. Das Buch heißt, Zukunft. Eine Bedienungsanleitung ist von Florence Gaub. Sie hat schon mehr Dinge geschrieben. Sie ist Zukunftsforscherin und Forschungsdirektorin der NATO-Militärakademie. Also beschäftigt sich mit dem Thema. Und also das Buch ist wirklich empfehlenswert. Es guckt ein bisschen auf die Gesellschaft auch Demokratien und andere Formen und warum Menschen darin wie agieren und wie sie auf die Zukunft schauen. Daraus mitnehmen kann man aber gerade, und das unterstützt das, was du sagst, dass es wir alle denken sozusagen immer wieder in die Zukunft, aber wie ich denke jetzt nur ins Frühstück jetzt gleich. Ne? Wenn ich an Zukunft denke, meine ich die unmittelbare Zukunft.
Klar.
Vielleicht denke ich heute Abend auch nach, was mache ich denn, was mache ich im Sommerurlaub? Also man blickt schon mal ein Jahr nach vorne, aber ehrlicherweise so richtig 3, 4 Jahre nach vorne schau, also nicht so richtig. Ne? Also natürlich beruflich schauen wir uns das an und so weiter, aber ich beam mich da nicht mental hin, was wir Menschen ja, abgegrenzt von Tieren, ja können. Wir können uns ja in die Zukunft denken, fast reinfühlen. Jeder kennt das Modell, die Idee mit, ich stelle mir vor, in eine Zitrone zu beißen und man merkt, dass der Körper sich da ja direkt einschaltet. Und was sie schreibt, ist, dass wir diese Fähigkeit, dass wir einfach viel zu wenig nutzen. Und tatsächlich wir häufig einfach eben nur in der unmittelbaren Zukunft denken, aber vor allen Dingen und gerade unseren westlichen Kulturen gerade eher im Erhaltungsmodus sind. Im Sinne von den Stand, den wir gerade haben, erhalten, deswegen auch Cash is King passt total da rein, lass uns die Kohle zusammenhalten etc. Das führt aber natürlich nicht dazu, dass wir auch optimistisch in die Zukunft blicken. Und auch gute Ideen, kreative Ideen entwickeln. Und es ist so, je stärker du dich mit der Zukunft identifizierst, das vor Augen hast, mental dahin reißt, was diese Superkraft haben wir Menschen, desto wahrscheinlicher wird das. Und letztlich sogar, desto zufriedener wirst du als Mensch und desto motivierter bist du. Und das hängt natürlich irgendwie alles zusammen. Deswegen auch dort, das passt gerade ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Es wird ja nicht zu Ende sein jetzt mit der Krise, ne? Krise in Anführungsstrichen. Es ist ja in 25 sind wir uns ja klar, dass das noch ein holpriger Weg wird. Und gleichwohl, wenn wir sagen, passt auf, liebe Unternehmen, also zumindest wir, unseren Kunden, seht zu, dass ihr stabil bleibt, genügend handlungsfähig bleibt und so weiter, finde ich es extrem wichtig, jetzt auch in unserer Arbeit und auch jetzt unterstützt, was ich jetzt gelesen habe, wirklich die Zukunft gestalten zu wollen. Mit einem guten Management, logischerweise Risiken etc., aber die Zukunft gestalten zu wollen und sich das wirklich auch vorzunehmen. Und wir berücksichtigen das beispielsweise bei unseren Projekten, in denen wir tatsächlich zwischen Bestandsaufnahme und Konzeption, sage ich mal, einen Zukunftsblock haben, wo wir sagen, so, jetzt gehen wir mal einmal 5 Jahre und zwar wirklich intensiv in die Zukunft. Ja? Und um uns das gut vorzustellen, und wenn man das mal hat, dann gelingt diese Konzeption auf eine andere Qualität. Mhm. Weil man nicht so stark aus dem Ist herauskommt, sondern tatsächlich sich daran orientiert. Weil eins kriegt man damit gemanagt. Ich weiß nicht, ob du den Begriff Amara's Law schon mal gehört hast. Aber Amara's Law sagt, dass man Effekte kurzfristig wahnsinnig überschätzt, siehe KI und so weiter, aber langfristig total unterschätzt. So, und wenn man das jetzt mal gut macht mit der Zukunftsperspektive, kann man das ein bisschen umgehen und gewinnt damit echte Kreativität und gute Lösungen, an die man dann jetzt anfangen kann zu arbeiten und ist dann tatsächlich vielleicht vor der Welle. Und wenn man das in seine ambidextrische Arbeit einbaut, hat man, glaube ich, einen guten Weg auch und optimistisch auf 25 zu schauen.
Also, was du beschreibst, glaube ich total. Also, ich finde es sehr spannend und glaub's auch auf Anhieb. Also sehr schön, werde ich meiner Frau weitergeben, damit auch für mich was unter dem Weihnachtsbaum liegt, womit ich mich über die Weihnachtstage beschäftigen kann.
Ja.
Und glaube ich sehr dran. An einer Stelle bin ich kurz gestolpert bei deinen Ausführungen. Du hast nämlich ganz zu Beginn erzählt, 2025 wird ja wahrscheinlich weiterhin kein so ganz einfaches Jahr. Am Ende hast du jetzt gesagt, damit man auch positiv und optimistisch drauf guckt. Das ist ja jetzt nicht exakt die gleiche Aussage. Und vielleicht sprechen wir doch noch mal kurz die letzten 2-3 Minuten des letzten Podcasts 2024 drüber. Was passiert denn in 2025? Und ich bin eher bei deiner ersten als bei deiner zweiten Aussage. Und da bewege ich mich, glaube ich, aktuell eher im Mainstream, was ich prinzipiell nicht so gerne tue. Aber in diesem Fall ist das, glaube ich, so. 25, das bleibt eine Herausforderung. Ich sehe bei allen potenziellen positiven Impulsen auch immer einen potenziellen negativen Impuls mitschwingen. Das bedeutet, es bleibt unsicher, es bleibt unklar auf allen Gebieten. Ich glaube, in 2025 wird nichts besser als in 2024.
Das ist kein, also zumindest wollte ich sagen, das ist kein Widerspruch für mich. Ich glaube das genauso wie du. Das ist so. Aber ich kann trotzdem sagen, wie gehe ich mit dieser Krise um? Sehe ich darin auch eine Chance und kann ich mich vorbereiten? Und das meine ich, glaube ich, mit dieser Perspektive. Ich kann pessimistisch reingehen und sagen, okay, es wird doof und ich muss da irgendwie durchkommen. Oder ich kann sagen, ich nutze diese Krise, die da auch oder den holprigen Weg in 25 weiterhin und mache mich aber zukunftsfertig. Und so würde ich das gerne betrachten.
Total. Also ich fühle ja da sehr mit den CEOs und CFOs, die sich aktuell in Budget- und Planungsprozessen befinden oder die sie hoffentlich gerade abgeschlossen haben für das kommende Jahr. In diesem Jahr musste ich selber das nicht tun, aber sonst musste ich das ja auch in jedem Jahr. Und dann ist man ja gezwungen, und das gebietet auch ein bisschen die unternehmerische Verantwortung, dass man sich genaue und gute Gedanken darüber macht, wie es denn im nächsten Jahr laufen wird und auch in den nächsten 3 und in den nächsten weiteren Jahren. Und da muss man eben 2 Dinge unterscheiden. Und ich finde, das hast du gerade sehr schön herausgearbeitet. Ich glaube, die Unternehmen im Handel werden im nächsten Jahr wenig positive externe Impulse bekommen für ihr Tun. Die Wirtschaft wird weiter stagnieren. Es wird weiter eher Konsumzurückhaltung herrschen. Das ist von außen kommend nicht einfach. Gleichzeitig haben sie aber die gute Chance, als Unternehmer insofern Optimismus zu entwickeln, als dass trotzdem alle darüber nachdenken können und sollen, was tun wir denn intern dafür, um weiterhin möglichst gut durch diese Zeit der Unsicherheiten, der Schwierigkeiten durchzukommen, was tun wir für uns, für unsere Teams, um uns nach vorne so aufzustellen, dass, wenn sich denn der Markt positiv entwickelt, wir auch überproportional daran partizipieren. Und das kann man natürlich auch mit einer ganz positiven Optimismus Grundhaltung tun. Dafür muss man kein Pessimist sein, um zu sagen, es ist nicht ganz einfach, aber wir haben Ideen, wie wir damit umgehen und da gut durchkommen.
Ja, ich würde gerne mit etwas schließen, was ich gestern erlebt habe. Du weißt ja, dass ich ab und zu Vorlesungen halte an der Hochschule zum Thema Transformation. Und gestern habe ich mit meinen Studenten das Pollack-Spiel gemacht. Das Pollack-Spiel, ich muss nochmal nachschauen, der heißt Pollack. Ich schreibe die Shownotes nachher rein, wo das genau herkommt, aber der Wissenschaftler ist Pollack. Dieses Pollack-Spiel machst du wie folgt, und wir machen Unternehmen manchmal auch. Du bildest 2 Achsen und auf der ersten Achse fragst du, wie sieht die Welt in der Zukunft aus? Und wir fragen häufig in Unternehmen, logischerweise, was glaubt ihr, wie wird sich das Unternehmen, wie wird sich die Wirtschaftslage und so weiter entwickeln? Und dann müssen sich die Menschen positionieren auf so einer Linie im Raum und sagen, ich bin eher optimistisch, das wird gut werden. Also wir beide würden ja zum Beispiel zu 25 sagen, nee, das wird wahrscheinlich eher schwierig werden, wir würden wahrscheinlich ein bisschen weiter zurückgehen. Ne? Und dann gibt es die andere Achse, wo du sagst, was glaubst du, welchen Einfluss du persönlich hast auf diese Zukunft? Ja. Und die Menschen müssen sich dann wieder stellen. Und dann erleben wir in Unternehmen häufig, dass die in Quadranten stehen, es wird nicht gut werden und ich habe blöderweise auch keinen Einfluss drauf. Meine Selbstwirksamkeit ist sehr gering. Und was wir dann typischerweise machen, über eine Vermittlung von Systemik und auch Möglichkeiten, die wir haben, vermitteln wir, wow, auch als Einzelner kann ich wahnsinnig viel beeinflussen. Ne? Und kann eben doch dazu beitragen, dass Dinge sich verändern, weil man natürlich nie weiß, was man mit einer bestimmten Intervention alles auslöst. Ne? Also darum geht es, dass wir vermitteln, dass der Handlungsspielraum deutlich größer ist, als es manchmal glaubt. Und jetzt kommt aber die Pointe. Die Studenten standen gestern Nachmittag alle im positiven, selbstwirksamen Feld. und haben gesagt, eigentlich sind wir nach vorne hin total positiv und wir sind ja jetzt gerade auch dabei, uns auszubilden und sind in diesem Masterstudiengang und also wir glauben, und das haben sie ziemlich durchweg gesagt, wir haben großen Einfluss. Und das fand ich irgendwie ein tolles Bild, dass es so viele junge Menschen gibt, die positiv und im besten Sinne selbstbewusst sich für selbstwirksam halten und Lust auf die Zukunft haben. Und irgendwie fand ich das gestern einen schönen Abschluss der Woche und vielleicht ist es ja auch ein schöner Abschluss irgendwie für unseren Podcast heute.
Ja, das finde ich ganz toll und ganz wunderbar und absolut. Das ist ein sehr schöner Abschluss für unseren Podcast für dieses Jahr. Dabei belassen wir es und ich freue mich sehr auf die neuen Folgen in 2025.
Ich mich auch.
Da bin ich ganz optimistisch.
Dann wünschen wir den Zuhörern jetzt erstmal wirklich eine besinnliche Weihnachtszeit. Ein super Rutsch voller Neugier auf alles, was in 2025 kommt.
Ganz genau. Macht's gut.
Super. Tschüss, Stefan.
Ciao, Wolfgang. Ach übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte auf einer der bekannten Podcast-Stationen, liked ihn und kommentiert ihn auch gerne. Darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank.